Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute befassen wir uns mit dem Wahlprogramm des Bündnis Sarah Wagenknecht. Schon vor genau einem Jahr haben wir über das BSW gesprochen, damals im Vorfeld der Europawahl. Damals hatten wir konstatiert, dass das Programm ökonomisch nah an der Linkspartei, aber migrationspolitisch fragwürdig ist. Heute werden wir sehen, dass das BSW die Migrationskritik mittlerweile direkt mit dem Ökonomischen verbindet. Wie viel linke Ideale jetzt noch geblieben sind, das werden wir sehen. Oder handelt es sich nur noch um einen modernisierten Ordoliberalismus?
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von ND, Journalismus von links. Das ND erscheint fünfmal wöchentlich als ND der Tag und einmal wöchentlich als ND die Woche und versorgt euch als linkspluralistisches Medium mit packenden Berichten und tiefgründigen Analysen. Es beleuchtet Politik konsequent aus linken und sozialistischen Perspektiven, berichtet über Bildung, Gesundheit und Umweltschutz und liefert spannende Inhalte zur Kultur, von Literatur bis Musik. Auch Wolfgang und ich haben in der Vergangenheit oft fürs ND geschrieben.
Und dort schreibt noch immer einer meiner Lieblingswirtschaftsjournalisten, Stefan Kaufmann. Das ND wird als Genossenschaft geführt, unabhängig von Fremdfinanzierung, getragen von Menschen, die sich für eine gerechtere Welt einsetzen. Lesen könnt ihr das ND auf nd.digital, in der App oder im Browser ohne Tracking und Werbung. Wer noch unentschlossen ist, mit dem Code ND für alle könnt ihr einen Monat lang das ND in der App kostenlos lesen. Einlösbar bis zum 28. Februar 2025 unter dasnd.de/digital lesen. Alle Informationen zum Rabattcode und die dazugehörigen Links stehen in der Episodenbeschreibung.
Das Programm des BSW trägt einen interessanten Titel, nämlich Unser Land verdient mehr. Und ich glaube, es ist vor allem interessant, wenn man das kontrastiert mit der Linkspartei. Denn die Linkspartei hat verrückterweise einen ganz ähnlichen Titel, und zwar Du verdienst mehr. Also Wagenknecht sagt, unser Land verdient mehr, und die Linkspartei sagt, du verdienst mehr. Und ich glaube, hier sehen wir ja schon diesen Unterschied. Ja. Die Linkspartei sagt quasi den Lohnabhängigen, ihr habt euch mehr verdient, also wirklich nur dieser eine Teil der Bevölkerung, den die Linkspartei anspricht, also Lohnabhängige oder Arme, Erwerbslose etc., die verdienen mehr. Und Sarah Wagenknecht spricht das nationale Wir an, also hat eigentlich schon so die Volkspartei als Idee im Hinterkopf, was man sein möchte, dass man eine Partei sein will, die für alle im Land da ist und die insgesamt dafür sorgt, dass es Deutschland im Ganzen besser geht gegenüber dem Rest der Welt als heute. Und das liest sich dann auch direkt in der Präambel des Programms. Da ist Folgendes zu lesen. Deutschland ist nicht mehr, was es noch vor wenigen Jahrzehnten war. Ein moderner Industriestaat, der vom Ausland geschätzt wurde für seine mittelständischen Weltmarktführer und seine top ausgebildeten Fachkräfte, seine gute öffentliche Infrastruktur und Gesundheitsversorgung, seine effizienten Verwaltungen, die niedrige Kriminalität und den hohen Grad an sozialem Zusammenhalt. Und das ist jetzt schon in mehrfacher Hinsicht interessant, also dieser Passus, weil erstens, was interessiert eigentlich das Ausland, wie niedrig hier die Kriminalität und wie hoch der soziale Zusammenhalt ist? Also das kann Leuten im Ausland, egal ob Unternehmern oder Privatbürgern, ja wirklich vollkommen wurscht sein. Also mir ist das ja auch relativ egal, wie hoch ist irgendwo anders der soziale Zusammenhalt im Vergleich zu Deutschland. Das sind Fragen, die stelle ich mir einfach gar nicht. Und zweitens ist ja dann das Ding, was ist das für eine Verklärung der Vergangenheit? Also als hätten früher alle so nett aufeinander geachtet, als wären alle so sorgsam miteinander umgegangen und dann wäre das verloren gegangen.
Ja, damals haben wir auch noch super abgeschnitten beim ESC. Auch das ist nicht mehr. Solche Fragen.
Mit ein bisschen Frieden.
Ne? Ja, mit ein bisschen, ganz genau.
Wie
ganz
beim genau. BSW, ja.
Gleich zu Beginn bekommt man den Eindruck, hier soll eine längst vergangene Epoche wieder heraufbeschworen werden, bei der man nicht so recht weiß, ob es die jemals gegeben hat. Das ist ja häufig so bei Nostalgie. Ein wichtiger Bezugspunkt, und das ist jetzt für uns sehr interessant, ist Ludwig Erhard und ist der Ordoliberalismus. Es heißt dort, das deutsche Erfolgsmodell muss eine soziale Marktwirtschaft sein, mit einem starken Mittelstand, starken Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechten, sozialem Zusammenhalt, Gerechtigkeit statt Gier, Aufstiegschancen und Wohlstand für alle, die sich anstrengen, und Gemeinwohl vor Kommerz, wo es ums Existenzielle geht, bei Gesundheit, Pflege, Wohnen oder Bildung. Nun, da kommt jetzt viel zusammen. Und bei vielem kann man ja auch erstmal zustimmen. Das ist schon wichtig, dass da, wo es ums Existenzielle geht, man nicht das dem Markt überlässt. Wenngleich in der sozialen Marktwirtschaft, also wenn man sich auf den Ordoliberalismus beruft, ja schon angelegt ist, dass man sehr wohl auch die Gesundheit, die Pflege und das Wohnen, bei der Bildung ist es nochmal so eine eigene Sache, dass man das sehr wohl auch dem Markt überlassen kann. Ja, also ja. Da war jetzt auch nicht der Ordoliberalismus dafür bekannt, staatliches Bauen in Gang zu setzen. Ja, das sicherlich jetzt nochmal von der Gründung des Ordoliberalismus bis heute einige neue Blüten getrieben hat, diese Vermarktwirtschaftlichung aller Lebensbereiche, mag sein, aber grundsätzlich angelegt ist das ja schon. Dann so eine Formulierung wie Gerechtigkeit statt Gier, muss man auch fragen, wann war das genau anders? 1976 war es da noch gut, 1979 nicht mehr oder erst 2001. Und wir können ja auch sehen, dass dieser Bezug zum Ordoliberalismus bei Wagenknecht schon sehr lange da ist. Mhm. Ja, wenn man auch ihre Bücher so ein bisschen gelesen hat, dann ist dieser Bezug sehr häufig da. Das ist ja auch erstmal, denkt man, so eine Taktik, um anzuknüpfen an einen bürgerlichen Diskurs, wo Namen wie Ludwig Erhard oder auch Walter Eucken hoch im Kurs stehen. Aber hier wird sich auch nochmal direkt darauf bezogen, auf den Vordenker des Ordoliberalismus, Walter Eucken. Und da ist es ja doch so, dass der für eine strenge Wettbewerbspolitik einstand. Und das bedeutet natürlich auch, dass man da eigentlich einen schlanken Staat haben will, der einen Rahmen setzt, in dem dann Wettbewerb aber eigentlich doch in fast allen Bereichen stattfinden kann. Ich hatte kürzlich nochmal bei Eucken nachgeschlagen, als ich die neue Staffel von Squid Game besprochen habe. Da sieht man dann einige Parallelen. Das hat dann mit der sozialen Marktwirtschaft, also mit dem Sozialen bei der Marktwirtschaft, nicht mehr so viel zu tun.
Ja, und das ist jetzt, glaube ich, wirklich das, was einem einfach klar sein muss. Also von linken Idealen ist da kaum noch etwas übrig geblieben. Die wurden im Laufe der Jahre immer mehr abgelegt. Und das ist halt nicht einfach nur Taktik, sondern ich glaube, die Frau ist schon einfach so, dass sie sagt, Ungleichheit ist okay. Das Wichtige ist nur, es geht darum, dass die Leute sich anstrengen. Also sie schreibt hier explizit Wohlstand für alle, die sich anstrengen. Also das ist quasi diese Idee, Ungleichheit ist in Ordnung, solange sie verdient ist, solange sie wirklich durch unternehmerisches Handeln oder Arbeit auf dem Markt entsteht und halt nicht durch Erbschaften, weil für Erbschaften hat man nichts getan. Also das ist wirklich so diese Idee von einer, ich sag mal, gesunden, verdienten Ungleichheit. Und das ist dann ja witzig, weil man hat ja genau diese Debatten, was soll eigentlich Gerechtigkeit bedeuten, in der Linken schon ganz lange. Also Friedrich Engels hat ja schon polemisiert gegen diesen Slogan, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk, und hat dann gesagt, naja, Lohn, das bedeutet ja immer erstmal Ausbeutung. Also wie viel Ausbeutung ist denn gerecht? Was soll das denn heißen? Das ist doch unsinnig. Und auch Marx hat das gesagt. Er hat gesagt, Gerechtigkeit, damit mit dem Begriff kann er nichts anfangen. Nach dem Maßstab der bürgerlichen Gesellschaft ist diese Ungleichheit ja gerecht. Und hier sehen wir dann wirklich, dass sich Wagenknecht diese Maßstäbe komplett zu eigen gemacht hat und halt eigentlich nur sagt, ihr Liberalen, ihr werdet euren eigenen Ansprüchen an Leistungsgerechtigkeit, an Meritokratie, an Ordnungspolitik nicht mehr gerecht. Und das BSW tritt nun, so verrückt das klingen mag, als eine links-ordoliberale Partei an. Die also sagt, Ungleichheit ist gut, Wettbewerb ist gut, aber die Liberalen, die meinen das nicht mal ernst. Die machen keine, die überwachen nicht mehr die großen Konzerne, die betreiben keine ordentliche Ordnungspolitik mehr und die gehen nicht genug an die Erbschaften ran. Also das ist jetzt der in Anführungszeichen linke Twist auf den Ordoliberalismus, den sie vollzogen hat. Jetzt wollen wir uns mal auf ausgewählte Aspekte konzentrieren, wie bei den vorherigen Programmen auch, und wollen uns ansehen, wie sieht dieser linke Ordoliberalismus aus. Als erstes soll es um die Schulden gehen. Immerhin waren Wagenknecht und de Masi ja lange Kritiker der deutschen Schuldenpolitik und übrigens auch der europäischen Politik, also dass da Deutschland zulasten des Rests der EU handelt. Das waren ja durchaus Thesen, die man von Wagenknecht, als sie noch quasi im Bundestag in der Oppositionsrolle war und als sie da die Linksfraktion angeführt hat, durchaus vehement vorgetragene Thesen. Wie klingt es heutzutage beim Thema Schulden? Da heißt es, wir wollen Investitionen in Brücken, Straßen, Schienen, Schulen, Wohnungen und Netze aus der Schuldenbremse ausklammern und den dramatischen Investitionsstau, der zum Verfall unserer Infrastruktur führt, ohne weiteren Verzug durch ein großes Investitionsprogramm beheben. Und da merkt man ja schon, okay, geplant ist definitiv keine grundsätzliche Absage an die Schuldenbremse. Es geht nicht darum, dass sie getilgt wird, sondern es geht darum, dass sie so reformiert wird, dass halt das, was das BSW will, alles möglich ist. Also dass man diese sogenannte goldene Regel eigentlich wieder hat, dass man sagt, alles, was Investition und nicht Konsum ist, darf in Zukunft wieder über Schulden gemacht werden. Aber diese Grenze erlegt man sich schon auf.
Und mehr Ausführungen zur Schuldenbremse gibt es dann auch nicht. In gewisser Weise ergibt das Sinn, denn wenn man mal genau angibt, zu welchen Zwecken Schulden gemacht werden dürfen, dann braucht es auch eigentlich keine Angabe zum allgemeinen Verschuldungsniveau, denn es ist ja dann immer zu entscheiden, ist das eine legitime Investition oder nicht, und dann muss man sich nicht mehr an so einem allgemeinen Maßstab orientieren. Es ist aber dennoch verwunderlich, wie kurz das Thema abgehandelt wird, gerade weil es doch die ökonomischen Debatten seit Jahren prägt und ja auch gerade für linke Diskurse immens wichtig ist. Wie soll denn bitte genau die Schuldenbremse reformiert werden? Da hätte man doch mehr gern zu erfahren, denn alle wollen ja, also mal die FDP ausgenommen und die AfD ausgenommen, alle wollen ja sonst auch irgendetwas reformieren. Ja, auch mit der Union werden wir da etwas erleben. Und nur noch mal, um das hinzuschreiben, eine Reform, naja, was ist denn damit gemeint? Will man jetzt sich, ja, am Prinzip alles offen lassen und nur noch, glaube ich, Lars Feld ist für die Schuldenbremse, aber sonst ist man ja eh da, hat man ja jede Tür schon aufgestoßen, man muss ja nur noch durchgehen. Und da ist doch eigentlich auch Expertise bei den Leuten vom BSW da, um das ein bisschen näher auszubuchstabieren.
Ich denke auch. Also ich meine, du hast es ganz richtig gesagt. Bis auf Lars Feld ist keiner mehr ein Hardliner in der Schuldenbremse. Selbst Friedrich Merz sagt von einem Tag auf den anderen, ja klar können wir da reformieren, was er vorher die ganze Zeit über als unmöglich erklärt hat. Man hat Ökonomen, die arbeitgebernah sind, wie Michael Hüter vom IW, die auf einmal sagen, ja klar brauchst du eine Reform. Also all das, was Linke über Jahre gesagt haben und wofür sie als weltfremd gegeißelt worden sind, ist jetzt der Common Sense in der Republik. Und dass man dann nicht mal so ein bisschen klarer macht, wie das funktionieren soll, gar keine Zahlen nennt und alles, das ist schon eigenartig. Also man wüsste dann ja zum Beispiel gerne, ja, was ist denn eigentlich der genaue Bedarf? Wie viel braucht es denn für diese Investitionen, die eurer Meinung nach notwendig sind? Zu all dem erfährt man leider überhaupt nichts und man bleibt da einfach so bei, ja, wollen die goldene Regel zurück. Da bleibt man also kurz angebunden und dann springen wir doch deshalb gleich mal zur Steuerpolitik. Die ist ja eigentlich für den Staatshaushalt selbst noch wichtiger als Schulden, denn ja, eigentlich sind ja alle Parteien, auch die Linkspartei, auch das BSW der Meinung, im Bestfall ist es so, dass ein Großteil des Haushalts aus den Steuern quasi kommt und dass nur jetzt bei solchen langfristigen Zukunftsinvestitionen Schulden zusätzlich gemacht werden sollen. Von daher gucken wir uns mal an, wer profitiert beim BSW und wer wird hingegen stärker herangezogen für die Finanzierung des Haushalts? Wer wird entlastet, wer wird belastet? Zitat: Das Steuersystem in Deutschland bestraft Arbeit und belohnt große Vermögen, obwohl diese oft nicht auf eigener Leistung, sondern auf Erbschaften oder Ausbeutung der Arbeit anderer beruhen. Ja, das ist eigentlich die radikalste Formulierung im ganzen Programm, dass man hier von Ausbeutung der Arbeit anderer spricht. Aber sonst ist es ja sehr moralistisch, dass man sagt, pfui, die Erben, die sind nicht fleißig, so. Während den Fleißigen rund die Hälfte ihres Einkommens durch Steuern und Abgaben wieder abgenommen wird, liegt der Steuersatz auf Kapitalerträge nur bei 25%. Das war nicht immer so. Der effektive Steuersatz, den etwa die Milliardärin Susanne Klatten auf ihre BMW-Gewinne zahlt, ist zwischen 1996 und 2022 von 61% auf nur noch 21,4% gesunken. Diesen Trend umzukehren und im Gegenzug hart arbeitende Gering- und Normalverdiener zu entlasten, ist dringend notwendig.
Ich finde ja gut, dass auch mal Namen genannt werden. Mhm. Das macht ja die Linkspartei in ihrem Programm auch. Und das ist eigentlich auch mal richtig, dass man direkt sagt, da ist das Geld. Ja. Da war früher nicht so viel. Man hat aber durch politische Reformen dafür gesorgt, dass da jetzt so viel sich angesammelt hat. Es ist ja völlig richtig beobachtet, dass Arbeitseinkommen sehr hoch von Steuern und Abgaben betroffen sind, während diejenigen, die von ihrem Vermögen leben, kaum etwas zahlen müssen. Um das zu ändern, geht das BSW sehr weit. Alle Einkommen bis 90.000 Euro im Jahr werden entlastet. Ja, also da geht man also wirklich bis weit in die Mittelschicht, bis in die obere Mittelschicht hinein, ja.
Da ist man ja schon beim dann ist man, irgendwie 90. Perzentil oder so angekommen in Deutschland.
Ja, das ist
schon
krass. Ja, also man ist jetzt, da ist jetzt nur noch das, die obersten 8%, 9% sind dann da ausgeklammert. Und jetzt könnte man einwenden, ja, warum müssen dann Leute, die 90.000 im Jahr verdienen, noch entlastet werden? Aber es ergibt Sinn, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass Wagenknecht und Co. nichts gegen Geld haben, auch nichts gegen Reichtum haben, sondern nur etwas gegen unverdienten Reichtum. Also wer durch Arbeit reich wird, der hat es sich nach dieser Logik verdient. Wer hingegen durch Erbschaft reich wird und dann noch von diesem Vermögen lebt, der soll mehr abgeben als bisher. Und tatsächlich, wenn man jetzt einem meritokratischen Ideal folgt, ist das ja auch zu begrüßen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass Leute, die solche hohen Gehälter bekommen, oft natürlich eine lange Ausbildung hinter sich haben, natürlich da einen harten Kampf durchgemacht haben, um an dieser Position zu sein, während natürlich dem Erbe das einfach so zufliegt. Also das ist ja so. Und man kann natürlich auch sagen, es gibt ja viele qualifizierte Kräfte in Deutschland, die auch die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen. Auch ins Umland, das gut bezahlt. Ja, also man kann natürlich in die Schweiz, nach Luxemburg oder so. Und wenn dann Leute mit so einem hohen Einkommen da steuerlich plötzlich sehr viel besser gestellt sind, wenn sie den Wohnort wechseln und lieber in Brüssel oder in Luxemburg oder sonst wo arbeiten, dann ist das ja auch ein Problem. Insofern ist das vielleicht auch richtig. Also entlastet wird hier vor allem dann durch die Erhöhung des Steuerfreibetrags soll also diese Entlastung stattfinden. Hier werden aber keine genaueren Zahlen genannt, wie dann genau dieser Steuertarif ausgestaltet werden soll. Feststehen soll nur, dass eben alle bis zu diesen 90.000 im Jahr finanziell etwas besser gestellt sind. Hier muss man aber auch sagen, das sind natürlich dann für einige Leute ein paar hundert Euro oder 2.000, 3.000 Euro mehr. Das ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt plötzlich ein paar Monatsgehälter geschenkt bekommen. So viel Spielraum ist einfach nicht da.
Genau, und das heißt natürlich, dass wenn man das in absoluten Zahlen sich ansieht, dass durch die wenn nur der Steuerfreibetrag erhöht wird, aber und man halt dann quasi also sie wollen dann den sogenannten Spitzensteuersatz, damit meinen sie ja fälschlicherweise den zweithöchsten Steuersatz, den wollen sie auch erst Pi mal Daumen ab diesem Einkommen dann gelten lassen. Das heißt natürlich, man privilegiert diejenigen, die in der Mittelschicht bis weit obere Mittelschicht sind, die privilegiert man relativ stark, die haben viel mehr Zuwächse in absoluten Zahlen als jetzt Leute, die erwerbsarm sind. Und das ist ja schon interessant, dass man nicht irgendwie sagt, ja, man guckt nochmal, dass man an diesem unteren Ende ganz besonders hilft durch Erhöhung des Freibetrags und dann aber auch eine Senkung des Steuersatzes. Und dass man dann vielleicht bei denen, die 80.000, 90.000 im Jahr verdienen, moderat mehr nimmt, sondern dass man das eigentlich so durch die Bank weg entlastet. Das finde ich schon krass. Also das ist gar nicht so unähnlich wie bei der FDP, muss man letztlich sagen. Es ist eigentlich bei dieser Steuer, bei der Einkommensteuer, relativ ähnlich. Anders sieht es dann aus bei der Erbschafts- und Vermögenssteuer. Das können wir uns ja auch nochmal genauer anschauen. Wir haben kürzlich über den Vorschlag der Grünen gesprochen. Die wollten ja einen Freibetrag von 1 Million und ab dann alle Erbschaften, egal ob Eigenheim oder Großunternehmen, mit 25% besteuern. Und was hat nun das BSW vor? Es klingt jetzt vielleicht verrückt, aber tatsächlich ziemlich dasselbe. Auch beim BSW möchte man eine Flat Tax.
Da heißt es, aktuell gilt, je höher das Erbvermögen, desto niedriger der effektive Steuersatz. Das ist weder gerecht noch vernünftig, denn dadurch wird ein Familienhaus mit höheren Steuern belegt als ein vererbtes Firmenimperium im Wert hunderter Millionen Euro. Das wollen wir verändern und alle vererbten Vermögen oberhalb der Freibeträge gleich besteuern.
Ja, also Das wird halt nicht weiter ausgeführt. Ich schätze mal, damit meinen die nicht. Sie wollen oberhalb der Freibeträge alle gleich behandeln, also dass dann alle pflichtig sind und dann geht es trotzdem progressiv zu wie heute, sondern das klingt ja wirklich in diesem Wortlaut einfach nach Flat Tax. Und das finde ich wirklich verrückt. Also erst beklagt man, dass die jetzige Erbschaftssteuer nicht wirklich progressiv ist. Das stimmt ja auch. Und dann sagt man direkt wieder, man kommt den Reichen mit einer Flat Tax entgegen. Und ich frage mich dann, warum ist es denn nicht möglich, die großen Erbschaften zu besteuern und gleichzeitig progressiv zu bleiben, wie es ohnehin schon der Fall ist. Also bei der Vermögensteuer zum Beispiel wird genau das vorgeschlagen. Da sagt man, alle Vermögen ab 25 Millionen Euro werden mit einem Steuersatz von 1% belegt. Ab 100 Millionen Euro steigt er dann auf 2% und ab 1 Milliarde Euro auf 3%. Das ist also die Vermögensteuerreform des BSW. Also so will man die Vermögensteuer wieder einsetzen, die ja seit Jahrzehnten ausgesetzt ist. Und dann ist schon die Frage, warum nicht auch bei der Erbschaftssteuer? Warum nicht auch progressiv?
Übrigens ist es ja so, dass diese Beträge erstmal, dieser Steuersatz jetzt für die Vermögenssteuer relativ gering klingt. Ne? 1%, 2% und dann 3%. Ist es aber dann eigentlich nicht. Ne? Also wenn man das mal rechnet über die Jahre hinweg, dann es wird ja jährlich wieder erhoben. Und so ein Vermögen muss ja nicht jetzt laufend irre anwachsen, sondern kann auch einfach so da sein. Und wenn dann immer wieder 1% wegbesteuert wird, dann ist das schon ein viel massiverer Eingriff als das, was wir gerade erleben. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich von diesen kleinen Zahlen täuschen lassen sollte.
Ja. Also ich glaube, die Idee ist da so ein bisschen, dass man halt sagt, gut, die meisten Reichen haben ihr Geld ja diversifiziert angelegt, ne?
Ja.
Und bekommen Renditen, die halt höher sind als das. Und deshalb kann man es denen dann ja abverlangen. Also das sagt ja so Gabriel Siegmann beispielsweise. Der hat ja da auch so eine niedrige Prozentzahl, die er als Vermögensteuer will. Und sagt dann, naja, wenn man jetzt global guckt, ist es ja so, dass das Kapital, ne, MSCI World oder so, da sieht man es ja, irgendwie jedes Jahr Renditen von 6-10% rausbekommt. Dann kann man denen doch 1-2% abverlangen. Und wahrscheinlich denkt man so ein bisschen in der Art auch hier beim BSW, auch wenn es natürlich was sehr anderes ist, ob man bei einem, sag ich mal, mittelständischen Unternehmen einen gewissen Millionenbetrag hat oder ob man das halt global diversifiziert anlegt.
Jetzt hast du schon beklagt, die Erbschaftssteuer scheint nicht besonders progressiv zu sein. Wo aber ein progressiver Vorschlag gemacht ist, ist bei den Kapitalerträgen. Da heißt es, Kapitalerträge sind wie Arbeitseinkommen mit dem normalen Einkommenssteuersatz zu belasten. Und das, wir haben das schon vorgestellt, fordert auch die SPD. Man findet das auch im Wahlprogramm von der Linken. Und es ist ein Vorschlag, der wirklich Common Sense sein müsste. Denn wer von Dividenden lebt, zahlt darauf bislang weniger Steuern als ein Erwerbstätiger. Ja, das ist ja Wahnsinn, dass man das einfach da auf 25% hat, egal wie viel man da verdient. Und beim Einkommen sehen wir ja, egal welche Partei jetzt da einen Vorschlag macht, wie schnell die Progression losgeht. Und sobald man dann über 50.000, 60.000 im Jahr verdient, kommt man eben in die Bereiche 40%, 42% und so weiter. Und das ist ja interessant, dass man das wirklich überhaupt so durchsetzen konnte und dass das ja offenbar von den meisten Leuten nicht gewusst ist. Normalerweise müsste es da ja den riesen Aufstand geben. Also aber nicht so erst seit heute. Ne? Ja. Wie steht es jetzt um die Finanzierung all dessen, was hier so vorgeschlagen wird? Ist das transparent? Naja, nicht so. Denn der Finanzbedarf, der wird vom BSW nicht genauer beziffert. Ebenso wenig werden die angestrebten Steuertarife dargelegt. Die Richtung ist zwar klar, die Reichsten sollen mehr zahlen, alle Erwerbstätigen weniger. Und mehr Schulden sollen auch drin sein, aber das war es dann auch eigentlich schon, ja. Es ist schon so, dass man hier die Ahnung hat, man will sich vielleicht Türen für mögliche Koalitionsverhandlungen aufhalten. Ich verstehe es auch nicht so ganz, weil man ja doch bei so einem Wahlprogramm weiß, es wird niemals 100% so umgesetzt, es sei denn, man bekäme die absolute Mehrheit. Damit kann nun keine Partei bei dieser Bundestagswahl rechnen. Also werden ja Kompromisse vonnöten sein. Aber man kann doch für sich schon mal, und das ist jetzt nicht nur gegen das BSW gerichtet, sondern allgemein, man kann doch für sich mal niederschreiben, wie man sich das eigentlich wünscht, wenn man an der Macht wäre. Und dann kann man das ja auch sehr gut dann mal vergleichen mit den Vorschlägen, die von anderen kommen. Und statt immer nur so Formulierungen wie, da müssen wir stärken, unterstützen, ein wenig mehr, ja, dann wissen wir immer nur eine grobe Richtung.
Wie steht es um Arbeit und Soziales? Sarah Wagenknecht hat ja in ihrer Rolle als Fraktionschefin der Linkspartei den Regierenden stets die Leviten gelesen, hat gegen prekäre Arbeitsverhältnisse, gegen schlechte Löhne etc. gekämpft. Was fordert nun das BSW? Nun, erstmal ist sie beim Thema Mindestlohn oder ist das BSW beim Thema Mindestlohn relativ unspektakulär unterwegs. Man hat dieselbe Forderung wie Grüne, Linke, SPD, nämlich 15 Euro Mindestlohn. Also da orientiert man sich auch an der EU-Mindestlohnrichtlinie. Und das finde ich ja auch wieder interessant. Also dass man immer so Rekurs nimmt auf solche, Vorhaben der EU. Es ist ja nicht rechtlich bindend, aber es soll zumindest sich daran orientiert werden. Und dass man also nicht sagt, das ist was, was sich auch der Linkspartei natürlich dann genauso vorwerfen würde, dass man dann halt nicht sagt, wir verabsolutieren das Interesse des Lohnarbeiters und deshalb sind wir der Meinung, der braucht mindestens den und den Lohn, um anständig leben zu können, sondern dass man immer so sagt, ja, das ist halt das, die statistisch ermittelte Zahl, die Europäische Union verlangt.
Das finde ich. Die Technokratie komisch. Ist manchmal sehr verlockend für Parteien.
Ja, weil das ja auch so im Alltagsverstand dann Kompetenz ausstrahlt, wenn man sagt, ja, das ist halt das, was die Europäische Union verlangt. Außerdem soll mehr Jobsicherheit wieder zum Normalfall werden. Ich habe es eben gesagt, Wagenknecht hat immer sich da sehr stark gemacht gegen sachgrundlose Befristungen und all solche Dinge. Und da ist dann auch im Programm zu lesen, wir wollen gesetzliche Grundlagen schaffen, um Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu überführen und den Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit zu beenden. Befristungen mit Sachgrund wollen wir deutlich reduzieren. Sachgrundlose Befristungen und Kettenbefristungen lehnen wir ab.
Ja, das sind richtige Vorschläge. Das ist wirklich auch etwas, was vielen prekär Beschäftigten sehr zugute käme. In den vergangenen Jahren wurde ja sehr einseitig flexibilisiert. Die Arbeiter sollten für das Kapital leicht anzuziehen und wieder loszuwerden sein. Das soll eingeschränkt werden. Das sogenannte Normalarbeitsverhältnis wird somit gestärkt. Merkwürdig schweigsam ist man aber in Bezug auf das Bürgergeld. Da heißt es lediglich, das Bürgergeld wollen wir durch eine leistungsstarke und leistungsgerechte Arbeitslosenversicherung und eine faire Grundsicherung ersetzen. Ja, wie hoch sollen denn jetzt diese Leistungen sein, die man da neu einführt oder die man modelliert? Was soll der neue Regelsatz bedeuten? Wie hoch ist er? Wie sollen die zusätzlichen Sozialleistungen ausfallen? Es ist doch eigenartig, dass Wagenknecht, und ich gehöre ja nicht zu denen, die immer hyperventiliert haben, wenn Wagenknecht irgendwo gesprochen hat. Ne? Das ist ja anderen vorbehalten geblieben. Aber ich finde es schon merkwürdig, dass Wagenknecht doch da immer gute Punkte hatte bei der Kritik an dem Hartz-IV-Regime und all dem, was damit zusammenhängt. Und dass man sich dann hier in diesem Bereich so wortkarg plötzlich gibt. Und das ist natürlich dann auch ein Problem, wenn man immer mehr so mit der ehemals bürgerlichen Mitte kungelt, die jetzt irgendwie so ein bisschen in alle Richtungen abgedriftet ist und so. Also dass für die natürlich dieser Leistungsfetisch und auch dieser Gerechtigkeitsfuror so hoch sind, dass man sich jetzt gar nicht mehr richtig traut zu sagen, das ist eine große Schweinerei, was man Bürgergeldempfängern antut und wir sind da jetzt für ganz deutliche Erhöhungen und so etwas. Also das ist doch eigentlich das, wofür Wagenknecht auch mal stand. Und womit sie auch einmal große Massen bewegt hat. Ja, also das ist ja nicht, dass sie berühmt wurde durch ihre Kritik an der Lifestyle-Linken. Das ist ja nicht der Fall, sondern das waren ja mal andere Themensetzungen.
Auf jeden Fall. Und das war ja dann etwas, das man wirklich im letzten Jahr, finde ich, gut sehen konnte, dass dann in dieser Bürgergelddebatte sie sich auch nur noch so eingemischt hat, dass sie dann irgendwie gesagt hat, ja, da muss man mal gucken, ob da irgendwer schwarz arbeitet oder so. Also, dass solche Diskurse dann auf einmal bedient worden sind, um da quasi der bürgerlichen Öffentlichkeit zu gefallen. Aber dass man darüber hinaus gar keine Kritik mehr an diesem ganzen Sanktionsregime etc. hatte. Und das ist hier in diesem Programm ganz klar so, dass man sogar auch die Sanktionsregime bejaht, also dass man zum Beispiel sagt, da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, dass solche Fortbildungsmaßnahmen dann besucht werden sollen. Und wir wissen ja, oftmals sind diese Fortbildungsmaßnahmen völlig unsinnig. Den Leuten werden Maßnahmen aufgedrückt, die denen gar nicht nutzen. Es werden ihnen Qualifikationen beigebracht, die die eigentlich eh schon de facto haben, aber nur noch nicht formal haben, damit man dann, was weiß ich, die Arbeitslosenstatistiken beschönigen kann oder so. Und dann heißt es da wirklich im Programm, wer sich weigert, so eine Maßnahme über sich ergehen zu lassen, dem soll das dann auch gekürzt werden. Also es ist schon krass, wie affirmativ eigentlich man an diesen Stellen ist. Und du hast völlig recht, sie ist beliebt geworden mit etwas anderem. Und dass man sich darauf nicht besinnt, ist eigenartig und erklärt vielleicht auch, warum es doch jetzt in den Umfragen zuletzt nicht mehr so toll aussah. Man hat da wirklich den Eindruck, die haben Angst davor, ihre Pläne genauer zu beziffern, nachdem die letzten 2 Jahre unentwegt gegen Bürgergeldempfänger geschossen worden ist. Und dabei wäre es ja sehr, sehr wichtig, mal zu erfahren, ja, wie hoch soll denn nun euer Existenzminimum sein? Denn zumindest lassen sie ja durch die Blume anklingen, ja, ein bisschen höher wäre vielleicht doch nett. Immerhin, bei der Rente erfahren wir das aber. Da können wir lesen, wir fordern eine Mindestrente von 1500 Euro nach 40 Versicherungsjahren. Wir plädieren, ähnlich wie bei unseren Nachbarländern, für ein Stufenmodell. Nach 30 Versicherungsjahren liegt die Mindestrente bei 1300 Euro und nach 15 Jahren bei 1200 Euro.
Das soll möglich gemacht werden durch die Schaffung einer Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Auch Selbstständige sollen in die Sozialversicherung einzahlen. Das ist ein Vorschlag, den findet man nicht nur beim BSW. Auch die Linken machen einen ähnlichen Vorschlag. Hier können wir ja doch mal ganz kurz auf den Widerspruch hinweisen, der da drin liegt. Also zum einen klingt das gut, zum anderen ist es widersprüchlich. Selbstständigkeit bedeutet ja gerade, dass man für sich selbst steht. Also weniger Anspruch auf Sozialleistung hat. Man geht ja doch ein enormes Risiko auch als Selbstständiger ein. Und nun ist man eigentlich in so einer Situation, da will man das Normalarbeitsverhältnis auch für Freiberufler simulieren, die aber überhaupt keinen fixen Einkommensstrom haben. Und dann fragt man sich, wie soll das aussehen, beziehungsweise wer zahlt beispielsweise die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung? Das ist ja nun bei den Arbeitnehmern geregelt. Wie ist das? Wie soll das bei den Selbstständigen sein? Oder funktioniert dann alles wie bei der Künstlersozialkasse, ja, dass das dann quasi so vom Staat übernommen würde? Ist auch fraglich, ob das sein kann, ne?
Das, genau, das muss man kurz erklären vielleicht. Also eigentlich ist es ja so, die meisten Selbstständigen, die sind ja wirklich auf sich selbst angewiesen. Die müssen sich selbst versichern bei der Krankenversicherung oder müssen halt andere Versicherungen sich noch besorgen, müssen privat fürs Alter vorsorgen. Und der Staat hat ja dann irgendwann gesagt, ja, für so Künstler und Publizisten, weil das allgemein so ein prekäres Milieu ist, machen wir da eine Ausnahme, weil wir die auch für die demokratische Öffentlichkeit für so wichtig halten und so weiter. Und das heißt, da hat man so eine Institution geschaffen mit der Künstlersozialkasse, wo man sich als freischaffender Künstler, Publizist etc. anmeldet. Und dann ist es so, dass man quasi sein Jahreseinkommen, sein mutmaßliches angibt, dann werden einem von dem, also wird einem vom Konto quasi die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge und Krankenversicherungsbeiträge und so abgezogen und auch Rentenversicherung. Und der Staat bezuschusst dann den Rest. So, und ja. Jetzt ist die Frage, will man so etwas für alle Selbstständigen? Wie soll das dann aussehen? Wird teuer werden, wo kommt das Geld her? Also das sind dann irgendwie so Fragen, also das verstehe ich auch nicht so ganz, weil man sich so denkt, du hast es völlig richtig gesagt, das rührt so ein bisschen an die Grundfesten des Prinzips Selbstständigkeit. Also verstehe ich nicht ganz genau, wie das dann aussehen soll. Hätte man einfach wirklich gerne detaillierter mal klargestellt. Also es ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, es gibt ja sehr viele Leute, die sind selbstständig oder scheinselbstständig, die finden das ja alles andere als gut. Ne? Also es ist schon klar, irgendwie da ist ja auch ein gewisses Problem durch diese Unsicherheit. Aber dann ist die Frage, wie wird das stattdessen reguliert?
Wüsste man. Es geht ja vor allem hier darum, mehr Beiträge zu bekommen. Also du kannst ja als Selbstständiger dich normal auch in der Krankenversicherung versichern. Und das ist nicht billig, aber auch Privatversicherung ist sehr schwierig. Je nachdem, wie hoch deine Beträge sind, was du dann im Alter da so einzahlen musst und sowas. Deswegen bleiben ja auch viele viele Selbstständige bewusst in der normalen gesetzlichen Krankenversicherung drin. Rentenversicherung, ja, da sind dann auch viele, die sagen, kann ich mir gerade nicht leisten, mache ich irgendwann später. Und da droht natürlich häufig auch die Altersarmut. Insoweit kann man natürlich sagen, man sichert die auch ab. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die verdienen so viel, die sagen, ja, ich möchte da aber gar nicht mit einzahlen, ich mache da mein eigenes Ding. Und gerade weil man ja so Beitragsbemessungsgrenzen dann auch nicht mehr haben möchte, könnten das ja wirklich enorme Beträge sein, die da reinfließen. Aber dann ist so ein bisschen die Frage, der Anreiz, selbstständig zu sein, ist der dann da? Was sehr interessant ist, dass man die Beamten wohl auch dazu ziehen will, ne? Fürs Einzahlen.
Genau, die will man auch reinziehen. Nur was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, zu diesen Selbstständigen, die erwerben dann ja auch einfach Rentenansprüche. Und wenn die beispielsweise hohe Beiträge in die Sozialversicherungen einzahlen, müsste der Staat ja dann eigentlich auch für die etwas bezuschussen für deren spätere Rente und so. Also es kommt mir alles ein bisschen unausgegoren vor noch. Sowohl in der Sozial- als auch in der Gesundheitspolitik will man jedenfalls alle Einkommensbezieher also heranziehen, also auch Beamte, auch Selbstständige, und dadurch sollen dann höhere Renten generiert werden, die noch dazu steuerlich entlastet werden sollen. Also alle gesetzlichen Renten unter 2000 Euro sollen komplett von Steuern befreit werden, vorausgesetzt, dass es nicht noch zusätzliche privat abgeschlossene Renten, Lebensversicherung etc. gibt. Interessant ist dann auch der Passus zum Wohngeld, und der ist eigentlich auch wirklich löblich. Da heißt es dann nämlich, Mieter müssen vor allem in Ballungsräumen und Universitätsstädten immer mehr für das Wohnen ausgeben. Anstatt das Wohngeld zu erhöhen, das am Ende nur Immobilieneigentümern zugutekommt, sollte der Staat Mieten deckeln und in den Neubau von Mietwohnungen investieren, mit klarem Fokus auf das preisgünstige Segment. Das ist in der Tat eine gute Idee, denn bislang ist es ja so, dass der Staat einfach nur die Vermieter pampert, ja, dass quasi man denen einfach direkt da massig Geld überweist, und nun sagt man, nee, wir frieren hier die Preise ein, und dadurch wird ja der Anstieg dieser, ich sag mal ganz populistisch, leistungslosen Einkommen der Vermieter, der wird dadurch abgedämpft, und das so gesparte Geld wird dann in neue und günstige Wohnungen investiert. Und das ist natürlich klug, weil oft wird ja gesagt, ja, die Mietpreisbremse, die sorgt ja dafür, dass kein Neubau stattfindet. Das ist ohnehin ein sehr fragwürdiges Argument, aber hier wird es dann direkt gekontert mit, naja, da sorgen wir dann ja dafür. Also das, was beim Wohngeld gespart wird durch diese Mietpreisbremse, das wird dann zum Beispiel direkt in den Neubau von Sozialwohnungen investiert.
Ambitioniert ist das Programm auch im sozialen Bereich, wenn wir einfach uns klar machen, hier geht es darum, das Normalarbeitsverhältnis zu reetablieren und die Renten zu erhöhen. Ja, also das ist schon progressiv. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, na, die wollen einfach den Status quo verwalten. Auch wenn das Programm dann konkrete Zahlen schuldig bleibt, ist die Schlagseite ja ganz klar zugunsten der Erwerbsarmen. Also das ist schon ein Programm, das sich in dieser Hinsicht als links betrachten kann. Ja. Wir müssen aber jetzt auch über den Klimaschutz reden. Da gibt es ja solche und solche Äußerungen vom BSW. Nun hat sich das BSW vorgenommen, offenbar alles unter einen Hut zu bekommen. Also man will was für die unteren Einkommensschichten tun, man will sie nicht weiter belasten, man will aber auch das Klima schützen. Es soll einen sozialen Klimaschutz geben. Es heißt da, der Klimawandel ist eine ernste Herausforderung. Er verlangt durchdachte Lösungen und keinen blinden Aktivismus oder autoritäre Anmaßung. Das BSW steht zum Pariser Klimaabkommen. Klimaschutz ist allerdings eine weltweite Aufgabe und sollte nach dem Kriterium vorangetrieben werden, Mittel dort einzusetzen, wo sie die größtmögliche Wirkung entfalten. Das alltägliche Leben im Land nur immer teurer zu machen, ist keine Klima-, sondern Verarmungspolitik.
Das klingt erstmal gut, da sind wir auch einer Meinung, Klimaschutz sollte nicht auf dem Rücken derer, die am wenigsten haben, ausgetragen werden. Aber was bedeutet das konkret? Nun, erst einmal heißt es, der Emissionshandel könnte ein sinnvolles Instrument sein, den technologischen Wandel in Richtung klimaverträglicherer Technologien zu lenken, wenn er weltweit zur Anwendung käme. Als rein europäisches Instrument motiviert er eher zu Produktionsverlagerungen als zur Anwendung klimaschonender Verfahren. Und das stimmt auf jeden Fall. Also wenn Klimaschutz nicht global koordiniert wird, ist er wirkungslos und bedeutet noch dazu einen Wettbewerbsnachteil, den sich kein Staat alleine leisten kann. Und gerade jetzt, wo die USA nochmal wieder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen unter Trump, können wir das ja sehen, dass es wirklich ein großes Problem ist für den global koordinierten Klimaschutz. Und dass das dann in der Tat einfach nur ein, ich sag mal, nationaler oder kontinentaler Wettbewerbsnachteil ist, wenn man sich daran bindet, was andere nicht tun. Insbesondere jetzt mittlerweile sogar die USA. Aber was wird stattdessen gefordert? Da heißt es, statt auf den CO2-Preis zu setzen, wollen wir den technologischen Wandel durch die Förderung von Innovation und gezielt gesetzte Anreize ermöglichen. Hm. Und ich glaube, spätestens hier merken wir, dass da oben war wirklich ein Lippenbekenntnis. Ja, man sagt quasi im Gegensatz zur AfD, wir nehmen das Problem ernst, wir bekennen uns zum Pariser Klimaabkommen. Und wenn dann die Frage ist, ja, wie machen wir es denn, wird einfach gesagt, naja, das wird schon irgendwie durch Innovation gehen.
Also ja, das ist eigentlich eine FDP-Linie.
Genau, das ist eigentlich die FDP-CDU-Linie, dass man sagt, naja, wird sich irgendwann schon ein tüchtiger deutscher Ingenieur finden, der da für diese Innovation sorgt. Und da denkt man sich, gut, aber was ist denn dann der Anreiz? Also es ist ja in der Tat so, dass ein CO2-Preis ein hoher oder ähnliche Mechanismen, dass das ja in der Tat ein Anreiz sein könnte, ja, in einer Marktwirtschaft solche Innovationen zu treiben. Aber wenn noch nicht mal der da ist, wenn da überhaupt
kein... Ja, dann müsste man sagen, welchen Anreiz man gibt. Also dann muss man sagen, jeder, der eine Innovation hat, die so und so viel CO2 einspart, bekommt 100.000 Euro geschenkt oder so. Das wäre auch ein Anreiz. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ob man das technokratisch durchsetzen kann, aber es wäre ein Anreiz. Mit dem CO2-Preis hat man natürlich so einen großen Hebel, mit dem natürlich auch manches dann verschütt geht. Aber man hat immerhin so ein Anreizsystem. Wenn man dieses nun ablehnt, was ist die Alternative?
Ja, man sagt einfach, zukünftige Technologien werden es richten. Und dann kommt der Hammer. Wir fordern die Rücknahme des Verbrennerverbots und des Heizungsgesetzes.
Auch hier erstmal zu dem Heizungsgesetz, ja. Dass da sehr viel schiefgelaufen ist, steht ja außer Frage. Nur könnte man ja sagen, na, an sich war ja die Idee gut. Und wenn man sich jetzt mit Handwerkern unterhält, die Einfamilienhäuser oder so bauen, dann werden die alle sagen, ja, das ist schon gut, wenn man mit Wärmepumpen arbeitet. Da wird einem wohl kaum einer sagen, machen Sie unbedingt eine Gasheizung, das ist ganz klasse. So, jetzt würde man ja darüber nachdenken können, wie kann man dann diese Wärmepumpe überall in die Häuser bringen? Wahrscheinlich über Anreize beziehungsweise über Geld. Ja, man kann also den Leuten natürlich das sehr günstig machen, dass diese Heizungen überall reinkommen. Auch in Altbauten, dass dort diese Heizungen eingesetzt werden. Hier könnte man also mit einer Lockerung der Schuldenbremse und einer guten Lenkung ja viel erreichen und könnte natürlich damit auch den grünen Weg dann besser fortsetzen, wenn man möchte. Aber einfach jetzt zu sagen, ja, alles zurücknehmen, das führt ja zu gar nichts. Naja, und bei dem Verbrennerverbot, das könnte ja auch genauso bei FDP und CDU stehen und steht es ja auch. Da fragt man sich schon, wie besessen kann man sich eigentlich an ein Erfolgsmodell klammern, das ja ausläuft. Ja, da können wir, man kann ja nicht die ganze Zeit beim Klimawandel und dem Klimaschutz auf das Globale verweisen und dann aber so tun, als sei man auf einer Insel, wenn es um die Autoindustrie geht. Die deutsche Autoindustrie zumal, die besonders davon abhängt, dass der Weltmarkt interessiert ist an den Autos. Und jetzt kann man auch über Sinn und Unsinn von E-Mobilität reden und diskutieren, aber die Welt giert nicht nach deutschen Verbrennerautos in Zukunft, sondern nach E-Mobilität. Und damit ist das ja eigentlich sehr fatal, was man hier macht. Einerseits, weil das Bekenntnis zum Klimaschutz damit nur noch ein Lippenbekenntnis ist und andererseits, weil der Zug längst abgefahren ist oder das Verbrennerauto vielmehr ist längst abgefahren, ja, langfristig betrachtet wird man den Wohlstand auf diese Weise ja nicht halten können. Ja, man kann vielleicht nochmal 2, 3 gute Jahre sich machen, aber das kann ja nicht ernsthaft das Programm sein.
Gucken wir zum Abschluss nochmal auf das, was dieses Programm besonders macht. Ja, was sind besondere Ideen, vielleicht auch Kuriositäten, die man nicht unbedingt erwarten würde oder die zumindest nicht überall so vertreten sind. Nun, erstmal ist interessant, man hat hier wirklich nochmal so dieses Plädoyer für eine aktive Industriepolitik. Auch die wird nicht sehr stark ausgeführt. Also da wird auch nicht so ins Detail gegangen, aber man merkt schon, hier wurden heterodoxe Ökonomen und auch Ökonominnen rezipiert. Mariana Mazzucato zum Beispiel merkt man sehr stark diesem Programm an. Also da wird die Bedeutung staatlicher Forschung für die Entwicklung des Internets, der Medizin, der Nanotechnologie wahnsinnig betont. Und das ist ja letztlich was, was wir aus dem Kapital des Staates von Mazzucato kennen. Ja. Und daher wird dann zum Beispiel auch gefordert, dass der Staat sich wieder stärker einmischt, wenn es um die Finanzierung von Forschung und Entwicklung geht. Also gerade mal 3,1% des BIP werden laut dem BSW für Innovation ausgegeben in Deutschland. Und das BSW sagt nun, naja, in anderen Industrieländern, da sind wir bei 5%. Und das Ziel lautet jetzt, und das ist ja durchaus für so einen kurzen Zeitraum viel, ja, also das Ziel ist jetzt von 3,1 auf 4% zu kommen innerhalb der nächsten 5 Jahre. Bis zum Jahr 2030, das wird ausgelobt. Das heißt, da wo Robert Habeck sagt, jetzt nochmal auf 3,5% den Verteidigungshaushalt erhöhen, da sagen die eigentlich, nee, jetzt wird in Forschung und Entwicklung Geld gepumpt.
Genau, und das ist doch ein wunderbares Programm, damit hätte man doch viel mehr in den Vordergrund treten müssen. Also ich weiß auch, dass das schwierig ist in der Öffentlichkeit mit solchen Programmen, aber eigentlich sind das die interessanten Punkte, die zu machen wären. Und zudem hätte ich es auch gut gefunden, man hätte noch irgendwie so eine Sarah Wagenknecht-Modelinie vorgeschlagen, die dann man kostengünstig bekommen kann, jenseits des Kommerzes oder so.
Genau, ohne Gier. Nein, also es wäre ja...
Aber das wäre doch toll, oder? Wenn man, ja, ja. Wenn sich alle plötzlich so einkleiden könnten.
Ich finde auch.
Und ich würde ja diesen Mantel nehmen, diesen sehr langen.
Das ist ja das Problem, wenn man sich natürlich so liberal mittlerweile gibt und so sehr gegen staatliche Anmaßung und so vorgeht, dann kann man natürlich nicht sagen, hier habt ihr eure Wagenknecht-Schamau-Uniform. Aber wahrscheinlich würde es vielen Menschen ganz gut tun, wenn da mal Frau Wagenknecht so 3 Kleidungsstücke für jeden Stil so vorlegen würde.
Ja.
Und dann könnte man sich das kaufen, so ein bisschen Jedermann-Programm-mäßig, wie das, was, ne, wie Ludwig Erhard nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, wieder die Deutschen das Jedermann-Programm aufgelegt haben und staatlich gefördert Kleidung und Schuhe für wenig Geld hergestellt haben. So müsste eigentlich Sarah Wagenknecht
ihre
die
Linie,
Leute ankleiden.
Fabio De Masi ist ja auch immer gut gekleidet. Also da könnte man doch wirklich mal was machen. Das wäre auch mal ein Spaßwahlkampf. Wir haben ja viel zu wenig gute Laune in unserem Land. Ich wäre ja sowieso für eine gute Laune-Offensive. Und da hätte man schon ansetzen können. Naja, gut. Immerhin Frieden ist im Fokus dieses Programms. Wenn man bei der FDP als erstes über Bildung, bei den Grünen als erstes über Energie spricht, geht es beim BSW natürlich um den Frieden. Man lehnt die Wehrpflicht ab und wehrt sich auch gegen steigende Rüstungsausgaben. Es heißt da, Verteidigungsminister Pistorius will Deutschland kriegstüchtig machen. Wir wollen unser Land friedenstüchtig machen. Und die Partei fordert dann eine Annäherung an Russland. Genauer möchte man die Integration Russlands in eine europäische Friedensarchitektur. Das klingt nun jetzt sehr naiv, ist aber Voraussetzung für den Plan des BSW, die deutsche Deindustrialisierung zu verhindern. Denn Russland spielt da eine bedeutende Rolle. Es heißt da, die Bundesregierung sollte mit Russland verhandeln, um über den verbliebenen Strang der Nord Stream Pipeline wieder günstiges Erdgas zu beziehen. Sie sollte außerdem eine Wiederherstellung der zerstörten Stränge angehen. Naja, also mit der Klimapolitik ist das natürlich auch ein bisschen schwierig, mal von geopolitischen Dingen abgesehen.
Ja, und auch, also nach dieser Friedensvision, die da gezeichnet wird, sieht ja gerade beidseitig nichts aus. Also weder der Westen noch Russland machen die geringsten Anstalten, aufeinander zuzugehen. Und klar, wenn dann Frieden in der Ukraine einkehren sollte, und der wird irgendwann einkehren, die Frage ist nur wann und zu welchen Bedingungen, dann werden solche Debatten natürlich unweigerlich aufkommen. Und dann kann man durchaus gespannt sein, was in Deutschland entschieden wird. Aber jetzt gerade klingt das alles eher wie ein frommer Wunsch. Aber man merkt hier schon, dass man da durchaus natürlich diese Idee des ökonomischen Eigennutzes sehr, sehr vorrangig hat. Und dass man durchaus auch diese Idee Wandel durch Handel immer noch, ne, also so in der Linie Willy Brandt etc., dass man das eigentlich noch praktiziert. Und deshalb ist man auch gegen diese Anti-China-Politik der EU so stark. Also da werden Entspannungspolitik und ökonomischer Eigennutz als zusammengehörig betrachtet. Zitat: Deutschland hat daher ein elementares wirtschaftliches Interesse, sich an den von Washington im Interesse der US-Wirtschaft vorangetriebenen Wirtschaftssanktionen nicht zu beteiligen. Dies gilt im Besonderen für den sich anbahnenden Handelskonflikt mit China, welcher für die deutsche Wirtschaft weitreichende Folgen haben wird.
Das ist ja grundsätzlich eine sehr richtige Position, denn es ist ja wenig im deutschen Eigeninteresse, sich mit China anzulegen. Generell ist es völlig sinnlos, diesen Kampf zu führen, denn worauf soll er hinauslaufen? Also wollen wir jetzt irgendwann den Dritten Weltkrieg haben?
Glauben wir das? Man kann sagen, das ist nicht nur deutsches Eigeninteresse, sondern also,
ja.
Das nimmt richtig schlimme Züge an sonst.
Ja, wollen wir jetzt sagen, wir werden China schon bald besiegen oder wenn wir ihnen noch ein paar Zölle aufdrücken, dann werden sie aber die Situation der Menschenrechte ändern, was uns ja in anderen Ländern auch nicht interessiert. Also da einen gewissen Pragmatismus zu haben, halte ich für sehr sinnvoll. Das, was da ja zu Russland gesagt wird, gut, das ist ja sowieso alles Zukunftsmusik, aber natürlich ist es auf Dauer irgendwie sinnvoll, mit Russland sich so ins Benehmen zu setzen, dass man nicht dahin kommt, dass man in einem ewigen kalten Krieg verharrt. Wie das aber aussehen soll und wer da welche Zugeständnisse machen soll, naja gut, darüber brauchen wir jetzt noch gar nicht zu diskutieren. Aber irgendeine Perspektive für ein friedliches Europa zu haben, wäre schon ganz ratsam. Und auf die Welt geblickt mit dieser Blockbildung, die da zwischen den USA und China abläuft, kann man ja nur die Angst bekommen. Denn das ist ja etwas, was uns alle dann über Jahrzehnte beschäftigen wird und auch die Welt im Ganzen ärmer macht, wenn jetzt alle sich da gegenseitig mit Zöllen belegen. Das muss man auch mal so betrachten. Und China den Aufstieg nicht zu gönnen, bedeutet natürlich auch, dass China also nicht mehr Leute aus der Armut holen darf. Das ist schon sehr eigenartig.
Es ist absolut das Prinzip Beggar thy neighbor, was wir schon mal erklärt haben, dass man wirklich sagt, man nimmt auch die eigene Verschlechterung, also die Verschlechterung für den eigenen Standort in Kauf, wenn die Verschlechterung für China noch stärker ausfällt. Also das ist ja auch das, was Trump jetzt macht. Also Trump schadet ja auch der US-amerikanischen Wirtschaft enorm. Alles, was er vorschlägt, wird höchstwahrscheinlich die Inflation noch weiter erstmal kurz- und mittelfristig anfachen in den USA. Das wird nicht für eine Erhöhung des Lebensstandards sorgen. Also vollkommener Schwachsinn. Aber er hofft, dass es die anderen noch schwerer trifft.
Es ist aber auch jetzt beim BSW nicht so ein ganz klares Bekenntnis zum Freihandel und dann damit auch diese Idee von Wandel durch Handel, sondern da ist dann auch ein Satz zu lesen wie, wir wollen regionale Wirtschaftskreisläufe fördern und Importabhängigkeiten verringern. Hier stellt sich dann die Frage, ob man damit nicht auch eine, wenn auch moderat formulierte, Kampfansage hat gegen die bisherigen Handelspartner. Das klingt ja dann doch ein wenig nach dem alten deutschen Motto, Freihandel ist da gewünscht, wo er uns selbst nutzt und umgekehrt ist es dann so, dass wir ihn doch lieber wieder sein lassen, wo wir nicht die größten Profiteure sind.
Genau, und jetzt nicht nur natürlich deutsches Motto, sondern auch amerikanisch. Ne? Ja. Haben ja die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg auch praktiziert, eigentlich die ganze Welt in den Weltmarkt gezwungen. Aber immer dann, wenn die Konkurrenz von außen zu groß wurde, dann da doch nochmal gesagt, ja, also ihr dürft jetzt nur diese und jene Kontingente zu uns einführen und all das. Ne? Also das ist ja einfach schon ganz lange so Praxis gewesen. Und ja, also so richtig nach Freihandel klingt das nicht. Es klingt eigentlich eher nach, wir wollen Freihandel mit Russland für billiges Gas, aber was weiß ich, aus den USA dann doch nicht oder so. Also eigentlich hat man den Eindruck, da werden eher die eigenen geopolitischen Vorlieben, die dann ein bisschen, ich sag mal, antiwestlicherer Natur sind, die werden dann halt gefördert. Naja. Ganz und gar verrückt ist jedenfalls die Migrationsfeindlichkeit des Programms. Mittlerweile plakatiert das BSW ja, unser Land wünscht sich weniger Migration, aber die alten Parteien sind taub. Da fragt man sich wirklich, warum man nicht den Mut hat, direkt einfach Altparteien statt alte Parteien zu schreiben. Nee. Das ist doch auch viel griffiger. Diese Migrationsfeindlichkeit, die ist nicht einfach nur vorgeschoben. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ja, das ist so ein Wahlkampftrick, der dann später vielleicht auch wieder pragmatischer gehandhabt wird, sondern das ganze Programm wimmelt von solchen Passagen. Da geht es zum Beispiel an einer Stelle darum, dass Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind, ja diese Weiterbildungsmaßnahmen über sich ergehen lassen sollen. Und dann heißt es da, Wer Maßnahmen ohne triftige Gründe ablehnt, muss mit Konsequenzen rechnen. Statt primär auf die Anwerbung ausländischer Fachkräfte zu setzen und damit die Abwanderung qualifizierten Personals aus ihren Heimatländern zu fördern, wollen wir in erster Linie junge Menschen in Deutschland qualifizieren und ausbilden und ihnen damit echte Chancen auf dem Arbeitsmarkt bieten. Und es wird eigentlich permanent in dieser Form, also da gibt es wirklich einige Passagen in dem Programm, es wird permanent betont, dass es keine oder kaum Migration nach Deutschland bräuchte und dass man eigentlich relativ autark wirtschaften könne, wenn man nur besser ausbilden, wenn man mehr Menschen in Lohn und Brot bringen würde. Und der ökonomische Nationalismus, dem Sarah Wagenknecht schon lange frönt, der wird hier auf eine neue Ebene gehoben.
Ja, das ist schon Demografieleugnung. Es wird ohne Migration nicht gehen. Mal davon abgesehen hat man sowieso als linke Partei eigentlich auch eine internationalistische Perspektive und kann sich deshalb solche migrationsfeindlichen Attitüden nicht erlauben. Und ich verstehe auch nicht, warum man sich in dieser Weise da verrannt hat. Man kommt damit sicherlich immer wieder gerne in Talkshows. Aber dass man das als Programm sich ausgewählt hat, jetzt wo wir sehen, dass da fast alle in solche Richtungen gehen und mit Friedrich Merz natürlich einer gewonnen ist, der sowieso dort viel mobilisieren kann und solche Wähler, die das für so unendlich wichtig erachten, dann für sich bekommt, die brauchen dann eine Sarah Wagenknecht nicht mehr dafür. Also das ist auch, würde ich sagen, strategisch nicht besonders intelligent gewesen, wie sich ja, jetzt zeigt. Man kann aber auch sagen, dadurch haben wir es auch nicht hier mit einem linken Programm zu tun und es ist jetzt auch nicht die große, ja, andere Partei, die jetzt hier daherkommt und sagt, wir stellen das mal alles auf den Kopf, sondern ja, man fordert denselben Mindestlohn wie SPD und Grüne und man singt zugleich ein Loblied auf den Ordoliberalismus und den Nationalstaat und den Standort. Und man fragt sich auch, wer soll denn jetzt eigentlich hier genau abgeholt werden? Also mal von der Performance von Wagenknecht abgesehen, ja, und ein paar friedenspolitischen Vorschlägen und Ideen, ist man doch eigentlich jetzt auch wieder irgendwo so in diesem Feld. Und das ist ja auch irgendwie bedauerlich in dem Sinne, dass man ja sagen könnte, ist ja interessant, man hätte ja da mit einer ordentlichen Zugkraft was Neues beginnen können. Ja, also was wirklich ein Novum, aber das hat man ja jetzt hier nicht, ja. Also vieles könnte man jetzt auch vermischen mit anderen Programmen und das würde gar nicht so sehr auffallen. Also das, was sich da, glaube ich, auch viele versprechen, wird jetzt auch eine große Enttäuschung umschlagen oder vielleicht ist das auch schon geschehen, denn wir sehen jetzt bei Umfragen, dass das BSW da häufig zwischen 3% und 5% liegt und da hat sich dieser anfängliche Hype gelegt, vielleicht auch, weil man sieht, ach ja, das wird jetzt gar nicht so ganz anders. Das ist das eine, ob man in einer Talkshow gute Auftritte hinlegt oder ob man jetzt wirklich ein Programm hat für eine andere Art zu wirtschaften und Politik zu machen.
Dabei belassen wir es doch für heute bei diesem Fazit. Wir wollen gerne noch hinweisen auf die Zusatzinhalte, von denen letztlich auch dieser Podcast ja lebt. Also, dass wir diese Folgen hier kostenlos veröffentlichen können, liegt ja daran, dass wir auch Zusatzinhalte haben hinter der Paywall. Das ist die Speakeasy Bar, wo wir eure Fragen beantworten und das ist Wohlstand für alle Literatur. Da sprechen wir diesen Monat über, diesen Monat haben wir gesprochen über Timon von Athen von William Shakespeare. Im nächsten Monat sprechen wir dann über Freie Geister von Ursula K. Le Guin. Viele kennen das unter dem englischen Titel The Dispossessed. Und von daher freuen wir uns, wenn ihr ein Abo abschließt bei Patreon, Steady, Apple Podcasts. Die Links wie immer in der Episodenbeschreibung. Und wir wollen noch darauf hinweisen, wir sind am 11. Februar zusammen mit unserem Freund Jean-Philippe Kindler in München zu erleben. Da wird es wieder heiter, aber auch hoffentlich informativ hergehen. Wir sprechen über die grässliche politökonomische Gegenwart und versuchen uns das Ganze trotzdem ein bisschen lustig zu gestalten. Der Link
Tickets. Schön zu trinken, ja.
Schön zu trinken, nein, das steht natürlich in der Beschreibung, der Link.
Und in dieser Beschreibung findet man dann auch den Link zu dem Abo von ND. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit.